Aus der Sendereihe Menschen in der Zeit hören Sie heute Sandra Maischberger zum runden Geburtstag, eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Ich war immer schon sehr neugierig. Ich muss ein Kind gewesen sein, das auch immer schon sehr viele Fragen gestellt hat. Und ich kann mir auch den Tag nicht ausmalen, in dem ich aufhöre, Fragen zu stellen. Ich mache gerade einen Film über Helmut Schmidt. Das Erstaunliche an diesem 87-jährigen Mann ist, wenn Sie mit ihm über die Autobahn fahren, er hört nicht auf zu fragen. Er fragt, ist das jetzt ein Baum dieser Sorte? Welche Art der Landschaft bewegen wir uns jetzt? Ist die Autobahnausfahrt noch da, wo sie mal war? Ist dieser Ort noch da, wo er mal war? Und dann gehen sie mit ihm in diesem Fall in ein Klosterschiff und er fängt an, über die Gewölbe zu fragen und über diese verschiedenen Formen der Säulen. Also er hört nicht auf zu fragen und ich glaube, das ist etwas, was manchen Menschen wohl so gegeben ist. Eine unersättliche Neugierde. Das jedenfalls spüre ich für mich.
Sandra Maischberger, geboren in München, verbrachte 5 Jahre ihrer Kindheit in der Nähe von Rom. Von 1987 bis 1989 ließ sie sich an der Deutschen Journalistenschule in München zur Redakteurin ausbilden. Die Berufstätigkeit begann sie beim Bayerischen Fernsehen in den Bereichen Redaktion, Moderation, Interview und Reportagen. Zuletzt war sie im aktuellen Bereich Chefin vom Dienst. Sie galt bereits als eine der profiliertesten Politjournalistinnen, als sie vom Privatsender Vox für die Konzeption und Moderation der wöchentlichen Sendung Spiegel TV Interview verpflichtet wurde. Ihre unpathetische Sprache und ihr präzises Nachfragen wurde vielfach gelobt. Heute gelten die Sendungen von Sandra Maischberger sowohl im öffentlichen als auch im privaten Fernsehen als etwas vom Besten, was auf diesem Gebiet im Angebot steht. Frau Maischberger, Sie sind in Frascati bei Rom aufgewachsen und wollten zunächst einmal Tierärztin oder Detektivin werden. Nach Ihrem Studium haben Sie auf medialer Ebene bald Maßstäbe gesetzt und einen eigenen Stil erfunden und auch gefunden. Wie würden Sie selbst Ihr Können kurz beschreiben?
Das ist sehr einfach. Es ist schlicht das Verfolgen der persönlichen Neugierde. Ich habe im Übrigen nicht studiert, sondern eine Berufsausbildung an der Journalistenschule gemacht, damit ich möglichst schnell das machen konnte, was ich machen wollte, nämlich Fragen stellen. Und wenn Sie es streng nehmen, tue ich bis heute nichts anderes.
Inwieweit sind Ihre Interviews spontan? Inwieweit vorbereitet? Wie schaffen Sie es, immer die richtigen Fragen zu stellen?
Die richtige Frage zu stellen ist die einzige Kunst, die man tatsächlich beherrschen muss. Dazu gehört übrigens schon, die richtige Person am richtigen Tag einzuladen. Wenn man im aktuellen Bereich arbeitet, dann gehört dazu eine sehr intensive Vorbereitung. Es hat einmal jemand, den ich sehr geschätzt habe, gesagt, man muss mehr über den Interviewpartner wissen als er selbst über sich. Also man muss genau wissen, was man will. Und dann muss man die Spontanität und auch den Mut besitzen, das, was man vorbereitet hat, und das ist nicht wenig, in dem Moment fallen zu lassen, wenn man merkt, man sitzt jemand ganz anderem gegenüber. Diesen Menschen interessieren ganz andere Dinge als die, die man vorbereitet hat. Sich dann darauf einzulassen, was kommt, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also ich würde sagen, die Interviews bestehen aus der Hälfte, also 50% Vorbereitung, 50% sind spontan.
Welchen Stellenwert nehmen bei Ihren Gesprächen das Einfühlungsvermögen, die Psychologie an?
Ich könnte es Ihnen nicht wissenschaftlich beantworten, weil ich mir darüber nicht Gedanken mache. Es ist klar, dass man einen Menschen nicht begreifen wird, wenn man nicht versucht, die Welt aus seinen Augen zu sehen. Im Gespräch selber gibt es unterschiedliche Typen. Ich bin viel einfühlsamer mit einem Menschen, der wenig Erfahrung hat mit den Medien und eher über sein Schicksal spricht, als beispielsweise mit einem Politiker, mit dem ich über eine Sache zu streiten habe. Da ist Einfühlungsvermögen häufig fehl am Platz.
Frau Maischberger, wann ist für Sie ein Gespräch erfolgreich?
Wenn jemand, der diese Person nicht kannte, danach ein Bild davon hat, von dieser Person oder aber auch sich nur für sie interessiert.
Medienarbeit ist verantwortungsvoll. Es geht dabei im Wesentlichen darum, Fakten möglichst tatsachengetreu zu vermitteln. Journalisten sind nicht Alleswisser. Es bedarf mühevoller Recherche und Kleinarbeit. Wie gehen Sie mit diesem Tatbestand um? Wie bereiten Sie sich vor?
Zunächst muss man als Journalist wissen, was man nicht leisten kann. Und meine Maxime ist, ich muss so gut vorbereitet sein, dass ich gute Fragen stelle, aber ich muss nicht so gut vorbereitet sein, dass ich auch gute Antworten geben könnte. Die richtigen Fragen zu finden ist eine Sache. Man muss nicht die Antworten geben können. Ich muss nicht Experte der Sache werden, über die ich jemand anderen interviewe. Das wäre, glaube ich, vermessen. Das würde man gar nicht erreichen und man würde sich vermutlich in ein falsches Gleis begeben. Die Vorbereitung also muss darauf gezielt sein, möglichst einen Überblick zu bekommen über die wichtigen Punkte, die wichtigen Fragen, die wesentlichen Elemente einer Sache. Und die muss man herauspicken und möglichst zielgerichtet darauf zuarbeiten. Man muss darauf achten, dass die Quellen, die man benutzt, gute Quellen sind, dass man also nicht einer Fehlinformation aufsitzt und diese dann noch weiter verbreitet. All dieses gehört zur Vorbereitung.
Was verstehen Sie unter kritischem Journalismus?
Kritischer Journalismus nimmt das, was er sieht, nicht gleich als das wahre Bild an, sondern versucht immer zu sehen, ist dieses ein Bild, das uns nur vorgegaukelt wird. Also ein kritischer Journalismus nimmt Fakten nie einfach gleich mal als Fakten, sondern er versucht sie zu überprüfen, er versucht hinter die Kulissen zu sehen.
Muss kritischer Journalismus nicht auch immer ein wenig selbstkritisch sein?
Im besten Falle natürlich. Im besten Falle muss kritischer Journalismus übrigens auch den eigenen Standpunkt immer überprüfen. Der ideale Standpunkt eines Journalisten ist ja jedenfalls im Nachrichtengeschäft ein objektiver. Wenn man sich bewusst ist, dass diese Objektivität immer nur relativ ist, dann weiß man, welche Fehler man machen kann oder wie tendenziös auch der eigene Bericht, die eigene Sendung werden kann. Dieses muss man aber immer wieder für sich feststellen. Das ist eine Strategie gegen die eigene Faulheit.
Gehen Sie mit vorgefassten Meinungen um?
Meinen eigenen oder denen meiner Gäste? Es gibt nämlich beides.
Richtig.
Das ist genau die Objektivitätsüberprüfung, die man immer machen muss. Man muss die eigene Meinung immer in Frage stellen. Wissen Sie, was hilft? Das Wissen, dass man nichts weiß. Denn in dem Moment, wo man weiß, wie wenig man weiß, wird man sich nicht trauen, eine zementierte Meinung über eine Sache zu fassen.
Das setzt nun doch wieder ein gewisses Wissen voraus, Frau Maischberger. Das Thema Kirche weckt immer besondere Emotionen. Welchen Stellenwert nimmt bei Ihnen die Religion ein?
Als Journalistin einen großen, denn das ist eines der großen Themen unserer Zeit. Die Kirche hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt in meiner Jugend. Die evangelische Kirche in diesem Fall, weil sie der einzige Ort war, an dem Gemeinschaft stattfand. Also auch für Jugendliche. Es wurde unglaublich viel organisiert. Wir wurden sehr wir konnten diskutieren. Es waren Lehrgänge da. Es waren Gottesdienste eben auch mit viel Musik. Es war überhaupt sehr viel Musik im Spiel. Also das hat eine große Rolle gespielt als Gemeinschaft, als Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe jetzt erst wieder eine gefunden hier in Berlin, wo ich wohne. Eine evangelische Gemeinde, die Zionskirche. Wir wohnen da nicht weit davon, die mir imponiert.
Ein Blick durch das Fenster der Transzendenz. Sie haben sich in der Öffentlichkeit als Agnostikerin bezeichnet. Aber ganz in Ihrem Innern, Frau Maischberger, tragen Sie wie alle Menschen vermutlich irgendetwas, über das Sie vielleicht so gerne gar nicht sprechen möchten, oder? Sie befragen ja auch viele Menschen nach ihren ethischen Werten und persönlichen Grundeinstellungen. Darf ich Sie heute nach Ihren Wertvorstellungen fragen?
Moralische und ethische Wertevorstellungen gibt es natürlich sehr viele. Gibt es, das ist die Wahrhaftigkeit, das ist der kategorische Imperativ, das alles natürlich gehört dazu. Das wäre jetzt sehr weit, wenn man da darüber reden wollte. Bei den Transzendentalen, wie Sie es nennen, gibt es etwas in der Tat, das in diesem agnostischen Bekenntnis die Unbekannte ist, obwohl es ein Teil letztlich davon ist. Und das ist natürlich die Größe der Schöpfung, der Natur, die mir sehr häufig begegnet und die für mich eine unbeantwortbare Frage stellt. Und die Existenz der Liebe, die nach allen Regeln meiner Haltung gegenüber den Dingen, die man nicht sieht, existiert.
Was ist Liebe?
Ohne Liebe ist nichts. Das ist so einfach. Ohne Liebe gibt es keine Existenz. Ohne Liebe gibt es kein Miteinander. Ohne Liebe gibt es kein Erkennen des anderen oder der anderen in der Welt. Die Liebe ist das einzig wirklich Erklärliche in der Frage, warum sind wir auf dieser Welt?
Sie wissen, dass Papst Benedikt XVI. In seiner ersten und bis jetzt einzigen Enzyklika gerade die Liebe zum Hauptthema gemacht hat. Die Liebe zu Gott, die Nächstenliebe und die Liebe zwischen Mann und Frau. Wie ordnen Sie die Persönlichkeit Papst Benedikt XVI. An?
Ich interessiere mich sehr für die Persönlichkeit. Ich habe offensichtlich wenig Möglichkeiten herauszufinden, wer er wirklich ist. Ich kann lesen, was er geschrieben hat. Ich weiß, was über ihn geschrieben wird. Lese sehr viel davon. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, mich ihm so zu nähern, wie wir uns jetzt gegenüber sitzen. Also ich kann nicht die Welt aus seinen Augen sehen. Das geht natürlich nicht. Es ist vermessen und das sollte gar nicht dahingestellt sein. Aber das heißt, mir fehlt etwas, um mir ein abschließendes Bild zu machen von ihm. Aber ich sehe, dass es ein hochspiritueller oder beseelter Mensch ist, ein hochintellektueller, aber auch gleichzeitig, und das würde mich zum Beispiel interessieren, weil ich glaube, dass das zwei Seiten sind, die in einer Art von Spannung miteinander leben, und mich würde interessieren, welche ist dominanter zum Beispiel oder wie erklärt die eine der anderen Seite die Sicht auf bestimmte Fragen oder das, was passiert in der Welt. Also es ist ein hochspannender Mann.
Dazu gibt es, Frau Maischberger, ein ganz tolles neues Buch über Benedikt dem 16. mit dem Titel Benedetto, die Biografie. Der Autor, Stefan von Kempis, geht darin eben diesen ihren Fragen nach. Ein interessantes, romanhaft, aber dennoch stets faktengerecht geschriebenes und bestens recherchiertes Buch. Im Flugzeug gibt es bei starken Turbulenzen, Frau Maischberger, keine Atheisten, lautet ein bekanntes Zitat. Beim Herrgott klopft man also nur in höchster Gefahr an.
Es ist interessant, dass Sie das Flugzeug erwähnen, weil ich leide zwischendurch unter Flugangst. Und ich bin dennoch eine Agnostikerin, denn ich glaube tatsächlich, dass einen keine höhere Macht in diesem Moment helfen kann. Das ist eine furchtbare Überzeugung, wenn man Angst hat. Aber sie ist eben so existent. Also versucht man es mit dem Intellekt, den man hat, oder mit einer schicksalshaften Haltung, die heißt, es ist dir bisher in deinem Leben sehr gut gegangen, sollte jetzt tatsächlich etwas passieren, dann war es ein gutes Leben, nimm es hin. Das ist das Einzige, was mir hilft. Also nicht der Blick nach oben, sondern eher der Blick in das eigene Leben.
Was sind aus Ihrer Sicht die drei größten Fragen, zu denen es noch keine Antwort gibt?
Warum sind wir hier? Ist, glaube ich, die allergrößte Frage. Gibt es einen Gott? Gehört sicherlich zu den größten Fragen. Bei der dritten bin ich mir mittlerweile sicher. Ich habe früher immer gefragt, gibt es die Liebe oder ist das nur eine Art der Einbildung des Menschen? Diese scheint mir beantwortet. Die dritte große Frage wäre tatsächlich die, ob die Menschheit auf Dauer überleben kann mit den anderen Arten dieser Erde. Ich glaube, dass wir uns in einem Zielkonflikt bewegen. Durch die Beeinflussung der Menschen auf den Kreislauf der Natur wird sehr vieles zerstört. Und mich würde über lange Sicht, also in den nächsten Millionen Jahren gerechnet, interessieren, ob diese Menschheit der Parasit ist, der diese Welt mit allem, was auf ihr ist, irgendwann mal zerstört.
Wollen wir dieses Gespräch optimistischer ausklingen lassen mit der Frage, welche sind aus Ihrer Sicht die drei größten intellektuellen Errungenschaften der Menschheit?
Wenn Sie eine bestimmte Staatsform als intellektuelle Errungenschaft sehen, ich weiß nicht, ob es das ist, worauf Ihre Frage zieht, dann würde ich sehr wohl denken, dass die Demokratie eine solche Errungenschaft ist, denn sie gestattet das Zusammenleben vieler auf engem Raum. Ich weiß nicht, ob der Kantsche Imperativ eine intellektuelle Errungenschaft ist, aber dann würde ich meinen, ja. Es gibt ja viele, die das eher auf der religiösen Seite beantworten würden. Dann wäre das eine intellektuelle oder eine gottgegebene Errungenschaft, das weiß ich nicht. Die dritte große intellektuelle Errungenschaft. Abgesehen von naturwissenschaftlichen, oder darf man die mit einbeziehen. Dann würde ich das Erkennen des Ursprungs des Universums sicherlich dazu zählen.
Frau Maischberger, das war nun, finde ich, ein sehr ausführliches, interessantes und auch sehr persönliches Gespräch. Ich danke Ihnen dafür und sehr herzliche Glückwünsche zu Ihrem runden Geburtstag.
Aus der Sendereihe Menschen in der Zeit hörten Sie Sandra Maischberger zum runden Geburtstag. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.